Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Hallo. Herzlich willkommen zur heutigen Philosophiesendung. Und in dieser wollen wir über Moral reden. Nicht jetzt im Sinne der großen philosophischen Debatten darüber, welche Ethik jetzt die richtige sei, sondern in gewisser Weise ganz handfest. Über Moral in unserem Alltag und in unserer Politik. Und was sie da eigentlich für eine Funktion hat. Und warum sie gelegentlich, dieser Tage vielleicht auch öfters, zum Spektakel verkommt. Dass wir Moral oder jedenfalls moralische Äußerungen ganz oft als Teil eines Statusspiels verwenden, das ist eine der Thesen, die der Philosoph Philipp Hübel in seinem neuen Buch aufstellt. Moralspektakel heißt es. Und ich freue mich, ihn jetzt dazu zu befragen. Er ist hier im Studio. Hallo, Herr Hübel, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Hübel, ich glaube, um zu verstehen, was Sie in Ihrem Buch interessiert, müssen wir verstehen, welche Form von Moral Sie da in den Blick nehmen. Eben gerade nicht die großen moralphilosophischen Debatten, also Fragen wie, sollte man in der Ethik eher auf Pflichten oder auf Tugenden schauen, sondern so etwas wie unsere Alltagsmoral, also wie wir tatsächlich im Alltag Moral verstehen und uns auch moralisch äußern. Und wie wir über uns selber denken und über andere. Und diese Art von Moral, das sagen Sie, die hat ja immer eine soziale Funktion, logischerweise. Wir brauchen so etwas, um ganz elementare Dinge wie Kooperation und Gemeinschaft zu organisieren. Aber Sie sagen auch, diese Funktion artet schnell aus zu einem Kampf um sozialen Status. Inwiefern ist das der Fall?
Gerade weil Moral so wichtig ist im Alltag, im zwischenmenschlichen Leben. Wir wollen mit Leuten uns abgeben, die unsere Werte haben. Wir wollen in einer gerechten, fairen Gesellschaft leben. Kann man moralische Aussagen auch benutzen, um sich selber darzustellen? Das kann man eigentlich gar nicht verhindern. Denn immer wenn ich etwas sage, zum Beispiel Klimaschutz ist wichtig, indem ich das sage, sage ich auch etwas über mich selber, dass mir nämlich Klimaschutz am Herzen liegt und ich etwas schützen möchte, was schützenswert ist. Also jede moralische Aussage ist auch automatisch eine Aussage über mich selbst. Und normalerweise im Alltag, in der vordigitalen Zeit, musste ich mich nicht besonders stark selber darstellen, weil die Leute ja wussten, wo ich moralisch stehe. Hätte ich mich übertrieben als zuverlässigen Menschen dargestellt und wäre aber immer zu Terminen zu spät gekommen, hätte jeder sehr, sehr schnell gesagt, du bist einfach kein zuverlässiger Mensch, hör auf, dich so in den Vordergrund zu spielen. Heute in der digitalen Welt gibt es eine neue Qualität. Wir sind einerseits verlockt, uns immer etwas moralischer, feinfühliger vielleicht, aber auch tougher und härter, je nachdem, in welchem moralischen Lager wir uns zuordnen, darzustellen. Aber wir sind auch genötigt, klare, eindeutige Aussagen zu treffen, weil jede mehrdeutige oder vielschichtige Aussage dazu verleitet, dass man einem falschen Lager zugeschlagen wird. Und weil wir das immer im Hinterkopf haben, ist es uns besonders wichtig, in der digitalen Darstellung uns moralisch zu präsentieren.
Wir sind hier also schon bei der Vereindeutigung, auch bei so etwas wie der Polarisierung, den Kulturkämpfen, all dem, was sich in der digitalen Welt abspielt, was man auch durchaus kritisch sehen kann, nebst dem, dass da ganz, ganz viele tolle TikTok-Tanzvideos auch stattfinden. Aber vielleicht doch noch mal ganz kurz sozusagen grundsätzlich zu dieser Funktion von moralischen Selbstaussagen. Es ist ja nicht grundlegend falsch, dass ich für meine moralische Haltung oder für mein moralisches Tun auch so etwas wie Anerkennung haben möchte. Und da scheint es aber so zu sein, dass es schwierig ist zu sagen, Herr Hübel, ich bin ein durch und durch moralischer Mensch und ich helfe immer den alten Damen, ihren Einkauf hochzutragen bei uns im Wohnhaus. Und ich fände es schön, wenn Sie das anerkennen, sondern es scheint einfacher zu sein, diese Aussage in einer verklausulierten oder anderen Form zu treffen. Ist das richtig?
Ja, wenn ich mich mit Moral auf diese Weise darstelle, ist das ja selber wiederum eitel und Eitelkeit ist moralisch verpönt. Also das widerspricht sich. Ich möchte aber trotzdem gerne natürlich die Signale senden an meine Umwelt. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist Empörung. Indem ich mich empöre über Missstände, sage ich nicht nur, der Missstand ist falsch. Also was der da draußen macht, der kippt da Altöl in den Ausguss, das ist ja umweltschädigend. Ich sage nicht nur etwas über den Missstand, sondern ich sage wiederum etwas über mich. Mir liegt es am Herzen, dass jetzt wieder das Beispiel die Umwelt geschützt wird, ne? Oder jemand gerecht behandelt wird. Und indem ich mich empöre, kann ich mich dahinter eigentlich ganz gut verstecken, denn immer wenn mir jetzt jemand vorwirft, das sagst du doch nur, um wieder zu zeigen, wie besonders feinfühlig du bist bei so Umweltfragen, kann ich sagen, im Moment mal liegt dir die Umwelt jetzt nicht am Herzen. Möchtest du etwa Altöl in den Ausguss gießen? Und dieser strategische Mechanismus, den kennen wir aus vielen Kontexten. Auch wer früher nach dem Date spät in der Nacht gesagt hat, kommst du noch mit auf einen Kaffee mit hoch, hatte eine gute Rückzugsposition. Wenn das Gegenüber gesagt hat, auf Sex habe ich jetzt keine Lust, hat man einfach geantwortet, Moment mal, ich habe doch nur nach einem Kaffee gefragt. Also man hat eine Immunisierungsstrategie, man kann immer auf die Inhaltsebene zurück und das eigentliche Anliegen, die Selbstdarstellung oder die indiskrete Frage bleibt dahinter verborgen.
Ja, in gewisser Weise hat mich dieser Mechanismus, den Sie ja auch tatsächlich jetzt viel anhand dieser Reizthemen, also Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit oder dann diese ganzen rechten Anti-Vogue-Rhetoriken und so weiter behandeln. Aber er existiert natürlich auch in der analogen, ganz altmodischen Welt ganz oft. Zum Beispiel all diese Leute, die spätestens ab 40 oder Mitte 40 oder 50 sich darüber aufregen, dass die jungen Leute im Bus nicht mehr aufstehen oder sowas. Damit implizieren sie ja, dass tatsächlich ihnen diese Höflichkeitswerte noch wichtig sind und auch bestimmt als Jugendliche noch wichtig waren und dass das bei ihnen ganz anders war. Aber sozusagen diese Empörung als moralische Aussagestrategie, die scheint sehr weit verbreitet zu sein und zwar auch weit bevor wir ins digitale Zeitalter gehen.
Genau, das ist erstmal ein ganz alltäglicher Mechanismus. Alles, was einen Wert hat, wird auch verwendet, um sich damit darzustellen und manchmal natürlich auch übertrieben oder falsch erinnert, wie Sie das gerade dargestellt haben. Und die neue Qualität ist, dass diese Darstellung der eigenen Tugendhaftigkeit viel leichter geworden ist und auch von Akteuren strategisch eingesetzt werden kann. Nicht nur, um sich selber als besonders gut darzustellen, sondern auch, um Gruppenzugehörigkeiten zu signalisieren, also dass man das richtige Schlagwort, die richtige Fahne in seinem Social-Media-Profil verwendet. Oder auch als Waffen, ja, dass indem man Leute angreift im Konkurrenzkampf. Auch das hat es schon immer gegeben. Zwei Firmen haben um einen Auftrag konkurriert. Die eine hat das Gerücht gestreut, dass die andere Firma ihre Arbeiter nicht nach Tariflohn bezahlt. Wenn es ein öffentlicher Auftrag war, kann das manchmal dazu geführt haben, dass dann der Auftrag nicht vergeben wurde. Aber das erleben wir heute häufiger. Das ist ein bisschen wie im Wilden Westen. Man kann sich einen Namen machen, wenn man statushohe Menschen, prominente Leute der Öffentlichkeit angreift und ihnen ein moralisches Fehlverhalten vorwirft. Und das Tolle daran ist, man muss mit ihnen sozusagen auf der Ebene der Leistung nicht gleichziehen. Also wenn ich Woody Allen angreife, muss ich nicht genauso viel Filme gedreht haben wie er, um sozusagen auf einer Augenhöhe mit ihm zu sein, sondern ich kann eine viel effektivere Waffe nehmen. Ich wechsle sozusagen auf das Plateau der Moral, benutze einen moralischen Vorwurf als Waffe und das kann ihn zu Fall bringen, ohne dass ich jetzt besondere Fähigkeiten oder Ausbildung brauche. Und das ist einfach sehr verlockend, statushohe Leute von ihrem hohen Sockel herunterzuholen.
In diesem Sinne also Moral tatsächlich auch als Waffe eingesetzt und da, Sie haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, spielt natürlich die Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle, weil wir jetzt quasi permanent dauernd miteinander vernetzt sind und nicht nur im permanenten Verteidigungs- oder Angriffsmodus in gewisser Weise sind, sondern auch im permanenten Selbstdarstellungsmodus und im permanenten Gruppenzugehörigkeitsmodus, oder?
Genau, das nenne ich Reputationsmanagement, das ist eigentlich ein alter Begriff aus der Soziologie, Impression Management wurde das früher genannt. Auch das haben Menschen immer gemacht, nur die Online-Reputation, die ich habe, ist eine, die ich plötzlich vor einer Weltöffentlichkeit aufrechterhalten muss. Früher wusste ich, es gibt eine Handvoll von Leuten, die haben eine Meinung von mir, die möchte ich irgendwie beeindrucken oder zumindest möchte ich, dass die richtige Meinung von mir haben. Jetzt ist diese Gruppe potenziell riesig groß und bei jeder einzelnen Äußerung, die ich so halb anonym in der Öffentlichkeit tätige, muss ich damit rechnen, dass mich jemand vielleicht absichtlich oder unabsichtlich falsch versteht. Also bin ich da besonders auf der Hut und muss besonders klar mich irgendwo positionieren.
Genau, also der Zwang zur Vereindeutigung, der ergibt sich tatsächlich eher aus dem Digitalen, aber der Grundmechanismus, eben das Moral, diese soziale Statusfunktion hat, die würden Sie sagen, das liegt einfach sozusagen in der Natur unserer Vergesellschaftung. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, Sie beobachten das ja tatsächlich auf allen Seiten der Gesellschaft, auf allen Seiten des politischen Spektrums, dass eben diese digital gestützte Rhetorik überhitzt wird. Auf der einen Seite sowas wie die Sprache der sozialen Gerechtigkeit, auf der anderen die Sprache der Anti-Vogue-Aktivisten oder Anti-Gender-Aktivisten, also all diejenigen, die das Progressive grundsätzlich problematisch finden. In gewisser Weise sagen Sie aber, es ist auch ein Mechanismus, der besonders in dem, was Sie die kreative Klasse nennen, eine Rolle spielt. Warum ist das der Fall?
Ja, man kann schon beobachten, dass es eher eine Elitendiskussion ist. Man findet es eher unter Akademikern. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einmal sind Akademiker besonders gut ausgebildet. Viele haben irgendwas oder ein Teil der Akademiker hat etwas mit Sprache zu tun, ist da besonders sensibilisiert, gerade die, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften ausgebildet sind, Kulturwissenschaften, also ich zähle mich natürlich selber auch dazu. Man weiß aber auch aus anderen Untersuchungen, dass Leute mit hoher akademischer Bildung auch eher so etwas sind wie politische Hobbyisten. Also sie beschäftigen sich nicht nur mit den moralischen Fragen, die sie selber jetzt unmittelbar betreffen, sondern sie beschäftigen sich mit großen politischen Fragen, aber nicht, weil sie die lösen wollen oder weil sie jetzt wirklich Berufspolitiker werden wollen, sondern weil sie das auch als Ausdruck ihrer Individualisierung und auch ein bisschen ihrer Abgrenzung oder ihrer Bildung sehen. Und das ist einer der Gründe, warum man das Moralspektakel eher in der sogenannten kreativen Klasse findet, also was Richard Florida meint, wenn er von den akademischen Berufen spricht, also Universitäten, Medien, Kulturlandschaft, aber auch innovative Unternehmen. Und da ist es besonders wichtig, die Signale zu senden, dass man weltoffen, kosmopolitisch, tolerant und divers ist. Das heißt nicht immer, dass die Leute wirklich dahinter stehen, aber diese Signale sind sehr wichtig und deshalb wird man das eher in Institutionen finden, in den Unternehmen, auf den Webseiten. Also die Schlagwörter fallen dort und die, sagen wir mal, aus dieser, das hat ja auch alles theoretische Ursprünge, das kommt natürlich aus bestimmten theoretischen Bewegungen der letzten 50 Jahre, auf vor allem der französischen Kulturphilosophie. Die Leute, die da geprägt sind, sind natürlich auch in diese ganzen Bereiche gewandert und haben die natürlich auch begrifflich geprägt. Also die findet man jetzt seltener bei Landmaschinenherstellern und im Bauwesen, sondern natürlich eher dort, wo Leute mit Sprache arbeiten, wo es um politische, kulturelle Fragen geht, um Kunst, Kultur und so weiter.
Hat es auch etwas damit zu tun, dass das im Allgemeinen Bereiche sind, der in gewissermaßen ökonomischen Knappheit, also dass es da stärker auch um den Statuskampf geht, also um dieses Überleben in dieser doch recht schwierigen Situation. Wir wissen, dass die Unis tatsächlich ist schwer, eine Professur zu bekommen. Wir wissen, dass im Journalismus zu reüssieren auch gar nicht so einfach ist. Also es sind sozusagen diese Bereiche, die eigentlich eine Überproduktion von fähigen Menschen haben und eine zu kleine Anzahl von Möglichkeiten, sich da ökonomisch auch sinnvoll zu betätigen. Ist das
ja
richtig?
Das wäre auch eine meiner Analysen. Also immer dort, wo es diese Elitenüberproduktion gibt, wo viele extrem gut ausgebildete Leute um wenige Plätze konkurrieren, ist der Konkurrenzdruck natürlich höher und dadurch ist der Neid dann auch größer, wenn einer vielleicht auch durch Zufall oder eine diesen einen tollen Posten, eine Leitungsfunktion, Professur in den Medienunternehmen, aber auch in den Wirtschaftsunternehmen ergattert. Also der Konkurrenzkampf, der Neid ist größer. Und ich glaube, es gibt auch noch ein zweites Phänomen, der Vergleich zwischen den Geisteswissenschaften und den eher quantitativen Wissenschaften, also ganz platt gesagt MINT-Fächer plus Ökonomie. Da sieht man auch, das sind Menschen, die im selben Milieu unterwegs sind. Also sie gehen auf dieselben Partys, in dieselben Konzerte, hören dieselben Radiosendungen, sind sehr, sehr ähnlich, aber haben natürlich große Gehaltsunterschiede. Das wissen wir. Als Geisteswissenschaftler verdient man einfach nicht so viel wie als Ingenieur. Und die Wortschmiede sind aber genauso gut ausgebildet wie die Zahlenmeister. Es sind einfach zwei verschiedene Typen, aber sie müssen mit ansehen, dass die einen eigentlich die wichtigen Entscheidungen treffen. In der Politik, in den Wirtschaftsunternehmen, also alle wichtigen Dinge, Entscheidungen werden von denen getroffen, von denen man die ganze Zeit glaubt als Geisteswissenschaftler, sie durchblicken die Welt nicht so gut wie man selber. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Spannung, dass die Machtverhältnisse da ungleich verteilt sind. Und das führt oder kann dazu führen, dass man dann die Mittel, die man selber hat, nämlich man ist sehr fein und gut ausgebildet in Sprachdingen und natürlich auch in diesen moralischen Fragen, dass man da jetzt plötzlich auch gerne mehr Macht hat und mehr Einfluss hat. Und jetzt sind es plötzlich die Geisteswissenschaftler seit einigen Jahren, die jetzt die Frage beantworten, wer bekommt den Forschungsantrag in einem Forschungsinstitut oder wer bei einer Bewerbung auf eine Professur hat sich richtig positioniert zum Diversity Statement oder nach welchen Richtlinien dürfen jetzt Daten in den Unternehmen verwendet werden. All das sind Fragen, wo plötzlich so, ja, man als Geisteswissenschaftler auch mal mitreden darf. Zu Recht oder zu Unrecht, darüber kann man diskutieren, aber das ist auf jeden Fall die Verlockung da, dann natürlich besonders diese moralischen Fragen, auf die man spezialisiert ist, auch einzusetzen.
Das ist ein bisschen kränkend, muss man sagen, für die Geisteswissenschaftler, so wie sie es darstellen, wie überhaupt ihr ganzes Vorgehen natürlich eine gewisse Kränkung beinhaltet, insofern sie eben diese empirischen Studien auch der Moralpsychologie sehr ernst nehmen, also der Frage, wie wir Moral tatsächlich benutzen und eben nicht diese hohen, komplexen Diskussionen darüber, welche Moral die richtige ist. Und da gibt es ja auch durchaus Befunde, also dass zum Beispiel gebildete Menschen eher zum moralischen Absolutismus neigen, oder ein Zitat, das mich dann sehr getroffen hat in meiner Selbstwahrnehmung: gerade Menschen, die überdurchschnittlich intelligent, gebildet und mathematisch versiert sind, neigen dazu, Fakten zu leugnen, sobald sie ihrer Weltsicht widersprechen. Jetzt, wenn man sich von sich selbst denkt, dass man in gewisser Weise gut ausgebildet ist, dann ist so ein Satz natürlich ein Schlag vor den Bug.
Genau, aber ich habe das auch selber so empfunden, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Also das Buch ist eigentlich aus dieser Kränkung heraus geboren. Ich wollte das auch erst nicht wahrhaben, als ich angefangen habe, mich identitätsschützenden Denkfehlern zu beschäftigen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Bullshit-Resistenz. Da kam diese Idee schon vor, dass es nämlich Versuche gibt, die zeigen, dass Menschen, wenn sie sich besonders gut mit einem Thema auskennen, sobald das eine moralische Schlagseite bekommt, plötzlich Argumente oder Zahlen nicht mehr so gut einschätzen können und sogar schlechter als der Durchschnitt sind. Also man gibt denen irgendwelche Aufgaben, wo es um neutrale Fragen geht, ist diese Hautcreme wirksam, dann müssen die irgendwelche Zahlen ausrechnen, dann sind die richtig gut. Und sobald man ihnen aber ein Thema gibt, das was mit Moral zu tun hat, sei es geht da um Einwanderung, um soziale Gerechtigkeit, um die Todesstrafe, um Waffenbesitz, also das ist in allen Bereichen getestet worden, schneiden sie plötzlich besonders schlecht ab. Also diese Neigung zum Identitätsschutz gibt es, und einige Studien, wie Sie gesagt haben, deuten auch darauf hin, dass man, wenn man gebildet ist, eher zum moralischen Absolutismus neigt, also zu der Haltung, es kann gar nicht sein, dass ich mich irre in meinen moralischen Werten. Und natürlich wissen wir, wenn wir wirklich mal drüber nachdenken, wir haben uns in allen Dingen schon mal geirrt. Es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass einige, nicht alle, aber einige unserer Auffassungen auch im moralischen Bereich, im Bereich der Werte und Normen falsch sind. Jeder, der schon mal ein Gespräch geführt hat mit einem Moralphilosophen, ich bin ja selber theoretischer Philosoph, aber ich hatte viele Kolleginnen und Kollegen, sobald man mit denen eine halbe Stunde geredet hat, denkt man plötzlich ganz anders über die Themen. Also man hat einfach auch viel zu wenig Wissen oft über die Komplexität dieser ganzen Fragestellung. Aber trotzdem kann man das nachweisen, dass auf die Frage, könnte es auch falsch sein, die Leute das eher verneinen, wenn sie sehr gebildet sind. Und die einzige Chance, da rauszukommen aus dieser Selbsttäuschung, könnte man sagen, ist, sich zu konfrontieren mit Gegenmeinung. Also, und vor allen Dingen auch mit Leuten, die andere Auffassungen haben. Denn wenn man Leute in Experimenten sagt, pass mal auf, es gibt sowas wie Identitätsschutz, wenn das jetzt gleich ein Thema ist, das dir sehr am Herzen liegt, egal welche Zahlen wir dir geben, du wirst die falsch lesen wollen, sodass du deine Auffassung bestätigt bekommst, machen die Leute trotzdem diese Fehler. Also es gibt ein Experiment, wo man denkt, egal ob man die, normalerweise wenn man Leute warnt und sagt, pass mal auf, jetzt wird es gleich schwierig, denk nicht, dass das leicht ist, sind sie auch dadurch die Vorwarnung besser drauf eingestellt. Aber bei diesen Identitätsschützendenkfehlern ist das bisher nicht nachweisbar. Deshalb spricht viel dafür, dass man die anderen Menschen braucht. Man braucht, wie John Stuart Mill gesagt hat, die Kollision von Wahrheit und Irrtum, also dass die Meinungen aufeinandertreffen und dass man sich dann mit den anderen Menschen daran reibt und vielleicht die Chance dann hat, auch korrigiert zu werden.
Interessanterweise scheint das aber im digitalen Raum, der ja par excellence so ein Raum ist, in dem Meinungen aufeinandertreffen, nicht so gut zu funktionieren. Es braucht da schon fast so etwas wie eine persönliche Begegnung. Also so der berühmte Onkel Fritz, der an Weihnachten immer so ein bisschen ärgerlich und peinlich ist mit seinen konservativen Einstellungen. Also für junge Studenten, so, das ist so meine biografische Erfahrung, die man dann mit der Zeit findet man aber auch, dass der Onkel Fritz irgendwie ein wahnsinnig lieber Mensch ist und vielleicht auch an einzelnen Punkten gar nicht so falsch liegt. Also dieses, es braucht so eine permanente, auch fast persönliche Auseinandersetzung. Oder zumindest wäre das meine Frage, weil die Beobachtung der digitalen Welt scheint doch eher zu sein, dass da sich die Blasen und die identitätsschützenden Denkfehler verfestigen, als dass sie sich auflösen im Austausch.
Ja, kann man sagen. Und das Interessante ist, im Digitalen sind wir ja so halb anonym unterwegs. Und früher dachte man ja, warum zerstreiten sich die Parteien dort so im Digitalen und ist da so viel Missgunst und auch Fehlinterpretationen zu beobachten, ja, weil die Leute zum Großteil und anonym unterwegs sind. Jetzt legen aber viele neuere Studien nahe, das stimmt gar nicht. Also die Leute, die sich besonders aufregen und die besonders polarisiert und erhitzt streiten, sind die, die mit Klarnamen auftreten. Was wiederum ein Hinweis darauf ist, dass es den Leuten schon darum geht, erkannt zu werden als jemand, der für eine Sache kämpft, und dann auch, dass sie verlockt sind, immer noch einen draufzusetzen, also als sich besonders empört über den einen Missstand oder als besonders feinfühlig für den anderen darzustellen. Und diese Logik der Gruppendynamik ist natürlich schwer wegzubekommen, sobald man glaubt, man wird von anderen beobachtet. Also mit dem Onkel Fritz kann ich mich in die Ecke setzen und sagen, schau mal, was du sagst, ne? 20.000 CIA-Agenten leben in Deutschland und sind überall in die Institutionen eingeschleust worden. Das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Dafür gibt es keine Evidenz. Warum sagst du das? Und vielleicht sagt er dann auch, ich habe das selber schon in meinem weiteren Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, dass Leute dann irgendwann sagen, ja, stimmt, wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Ich habe es auch nur so daher gesagt. Das muss man auch bedenken. Leute sagen auch viele Dinge einfach mal so daher, ohne dass sie jetzt mit voller Inbrunst dahinter stehen. Aber das geht natürlich im Online-Diskurs nicht, weil da steht es ja. Es steht ja auch für die Ewigkeit. Es ist ja ewig dokumentiert, wenn man es nicht löscht. Und dadurch entsteht dieses Moralspektakel, weil diese Gegenseiten sich ja auch brauchen. Also es gibt immer die einen, die auf der einen Seite übertreiben und dann können sich die anderen auf der anderen Seite, also jetzt links, rechts, ist vielleicht das typischste Beispiel, ganz links und ganz rechts, die brauchen einander, weil die einen sagen irgendwas Hanebüchenes auf der linken Seite, dann können sich die Rechten über das Gaga und irgendwas steht davor, das X-Gaga, können sie sich aufregen, dann können die anderen sagen, wie schlimm das ist, wenn man kritisiert wird, weil die Rechten kritisieren einen ja immer. Also alle, die einen kritisieren, sind ja sowieso wie diese Rechten. Und diese Dynamiken kriegt man dann auch erstmal nicht mehr weg.
Eine interessante Passage oder ein interessantes Kapitel in Ihrem Buch beleuchtet auch so etwas wie den moralischen Charakter oder Tendenzen zum Autoritären, die wir ja sehr gut kennen und auch gut untersucht sind, philosophisch gut beschrieben sind im rechten und rechtsextremen Spektrum, also der autoritäre Charakter seit der Frankfurter Schule so ein großes Thema, jetzt auch um den Totalitarismus des 20. Jahrhunderts zu verstehen. Sie sagen aber so etwas wie diese eher dunklen Triebe, diese dunklen Tendenzen, die können sich auf jeder Seite des politischen Spektrums quasi Bahn brechen und werden aber zum Beispiel im progressiven Lager nicht in der gleichen Weise erkannt, weil sie erstmal nicht menschenfeindlich daherkommen.
Genau, das ist auch schon der wichtige Unterschied. Aber das Interessante ist, man hat, wie Sie es gesagt haben, gut erkannt mittlerweile und weiß, wie der typische rechtsautoritäre Extremist denkt und was der für so ein Persönlichkeitsprofil hat. Also das sind Leute, die denken sehr autoritär, sie sind bereit, Gewalt anzuwenden im Extremfall, um ihre Interessen durchzusetzen. Die teilen die Welt in Gegner und Freunde ein, kennen keine Graustufen, aber sie sind auch menschenfeindlich. Also sie werten Minderheiten ab. Das können Leute sein, die in irgendeiner Weise fremd sind in den Augen dieser Leute. Also das mag sein wegen der Hautfarbe, der sexuellen Orientierung, Obdachlose und so weiter. Also das ist sehr, sehr gut untersucht. Das ist auch klar definierbar. Und jetzt kann man sagen, das Autoritäre findet man jetzt aber auch im linken Spektrum. Das wird jetzt seit wenigen Jahren erst untersucht. Der linksgerichtete Autoritarismus könnte man das nennen. Und die sind in vielen Dingen ähnlich, auch gewaltbereit, auch Schwarz-Weiß-Denken, auch Abwertung der Gegner. Aber sie haben ein paar andere Eigenschaften. Sie sind nicht so menschenfeindlich. Sie legen mehr Fokus auf die Sprache, also wollen eher die Sprache der anderen kontrollieren, sind nicht so an Gewalt gegen Personen orientiert, aber haben auch dieses autoritäre Gebaren. Und der Grund, warum das wenig erkannt oder geahndet wurde oder jetzt so spät erst systematisch untersucht wird, ist, dass die Themen, die sich diese Leute auf die Fahnen schreiben, Solidarität, Minderheitenschutz, meinetwegen auch Klimaschutz, Flüchtlingshilfe und so weiter, Themen sind, die im progressiven Spektrum ja hohe Werte darstellen und geteilt werden. Und da gab es, glaube ich, immer eine Tendenz zu sagen, naja, die meinen schon das Richtige, das sind ja auch die Idealisten, aber sie sind dann vielleicht ein bisschen im Ausdruck und in ihren Formen und in ihrem Verhalten etwas über die Stränge geschlagen, aber sie wollen schon das Richtige. Und die Untersuchungen zeigen aber eher, dass es bestimmte Typen gibt, die einfach antisozial sind, die auch dieser dunklen Triade zuneigen, also starken Statusdrang haben, leichte psychopathische Tendenzen, narzisstisch sind, machtorientiert. Sie wollen nicht andere mit Argumenten überzeugen, sie wollen nicht im freien Diskurs die Leute für ihre Sache gewinnen, sondern sie suchen sich dann so ein bisschen ihr Lager oder biografisch bedingt landen sie auf der einen oder anderen Seite. Aber vom Typ her sind sie eigentlich sehr, sehr ähnlich.
Und das, würden Sie sagen, ist auch etwas, was man in dem, was Sie so etwas wie die Einschüchterungskultur nennen, dann eine Rolle spielt.
Genau. Wir reden ja immer von Cancel Culture. Ich glaube, das ist ein unglücklich gewählter Begriff, weil das ein Erfolgsverb ist und der Erfolg des Cancels tritt relativ selten ein. Dann sagen die Leute immer, ja, zeig mir mal einen Fall, wo wirklich jemand seinen Job verloren hat. Die gibt es in den USA, die sind auch belegt. Aber ich glaube, es ist etwas viel, viel Größeres, bei dem der Jobverlust nur der Extremfall ist. Es ist eine Einschüchterungskultur, in der man nicht versucht, andere mit Argumenten von ihrer Meinung abzubringen, sondern mit nicht argumentativen Methoden. Auch das gab es natürlich schon immer in der Menschheitsgeschichte. Also man versucht, die Leute durch Zwang, Druck, sozialen Druck davon abzubringen, etwas zu äußern. Oder manchmal will man sogar die Leute selber weghaben. Man will, dass die überhaupt nichts mehr äußern können. Und das ist natürlich in der digitalen Sphäre verlockender. Und das kann man in allen politischen Lagern beobachten und kann auch zeigen, dass die Folgen von dieser erhöhten Bereitschaft, Leute einzuschüchtern, unter Druck zu setzen, nicht dazu geführt haben bisher, dass Minderheiten dadurch besser geschützt sind. Das Argument ist ja immer zu sagen, das ist Accountability. Also wenn ich Leute zur Rechenschaft ziehe dafür, dass sie ungehörige Sachen sagen, dann verbessere ich die Bedingungen für Minoritäten, für Minderheiten. Und jetzt gibt es aber eine große Untersuchung von Traunmüller, also ein deutscher Politikwissenschaftler, die aber in US-Colleges durchgeführt wurde und es sehr umfangreich ist, wo sehr viele Faktoren angeschaut wurden. Und da zeigt sich, die Leute, die sich Minderheiten zurechnen, LGBTQ oder weil sie Hispanics sind oder Asian Americans, African Americans und so weiter, sagen nicht seltener, sondern genauso häufig wie alle anderen, sie machen Selbstzensur, weil sie die anderen, die soziale Kritik der anderen fürchten. Und ich glaube, auch das kommt auch zum Ausdruck, wenn die Leute sagen, man darf heute nichts mehr sagen. Das hören wir sehr oft im eher nicht akademischen Bereich. Und die Leute meinen damit natürlich nicht, dass der Staat interveniert und es staatliche Zensur gibt. Deutschland ist ganz weit vorne bei einem der freiheitlichsten Länder, was die Meinungsfreiheit betrifft, sondern es geht darum, dass der soziale Druck, die Sorge davon, dass andere Leute einen einschüchtern und angreifen und den Charakter angreifen und nicht die Position, das Argument oder die Behauptung.
Herr Hübel, jetzt haben Sie schon sehr eingehend beschrieben die Landschaft, in der wir stehen, die natürlich in gewisser Weise so alt ist wie die Menschheit, aber doch eben so ein paar neue Tweaks und Großproblematiken hat, die einfach aufgrund der sozusagen globalen Natur unserer Kommunikation sich ergeben. Wie könnte man diese Situation vielleicht verbessern, wenn sie doch ganz typisch ist auch für menschliche Interaktion? Und verbesserungswürdig wäre sie wahrscheinlich aufgrund von verschiedenen Sachen, aber nicht zuletzt auch aufgrund von so etwas wie Empörungserschöpfung. Das ist ein Wort, was Sie auch verwenden und was mich sehr angesprochen hat. Ich empfinde tatsächlich eine Empörungserschöpfung. Ich bin ermüdet dadurch, dass jedes Thema und jede Debatte in meiner Wahrnehmung sehr oft zu überhitzten Diskussionen führt. Und da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Die Frage ist, kämen wir da jemals wieder raus, wenn wir das Internet nicht abschaffen? Und selbst wenn wir das Internet abschaffen, so sind wir offensichtlich moralisch gesehen als Menschen. Also das ist ja sozusagen die moralpsychologische Feststellung ist, Menschen sind einigermaßen dumme Herdentiere. Und ja, das wird im Internet nicht besser.
Das ist richtig, aber es gab in den letzten 70 Jahren moralischen Fortschritt. Also Menschen vor 70 Jahren waren weniger tolerant, weltoffen, liberal und empfindsam, als wir es heute sind. Deshalb gibt es grundsätzlich schon die Möglichkeit erstmal, dass wir uns insgesamt verbessern. Und das Gleiche gilt auch für die Gesprächskultur. Es gibt Untersuchungen zu epistemischer Bescheidenheit, also Menschen, die sich klargemacht haben, zum Beispiel durch ihr Philosophiestudium, dass Wissen bestimmte Quellen benötigt und oft die Basis nicht so immer so sicher ist, wie man glaubt, dass es Grenzen des eigenen Wissens und des eigenen Denkens gibt, dass wenn man sich das bewusst macht, solche Menschen sind zum Beispiel etwas weniger anfällig für Identitätsschutz und auch etwas umgänglicher im Alltag. Sie sind lustigerweise sogar zufriedener. Es ist nicht keine Kausalität, dies konnte nicht belegt werden, aber es ist zumindest ein Merkmal dieses Portfolios. Und ich glaube, es gibt auch so etwas wie moralische Bescheidenheit. Also wir können uns schon vor Augen führen, dass wir alle zur moralischen Selbstüberschätzung neigen. Das zeigen ganz viele Versuche. Wir halten uns für moralischer als der Durchschnitt. Also selbst Schwerverbrecher glauben, sie sind moralischer als der Durchschnitt. Das ist total skurril. Ja. Also das müssen wir uns klar machen. Das ist einfach eingebaut in unserem Moralinstinkt, der uns immer sagt, du bist moralisch besonders tugendhaft und wahrscheinlich war das die Funktion, um andere davon zu überzeugen, dass man ein potenziell toller Partner oder ein toller Freund oder eine tolle Freundin ist. Das muss man sich klar machen und dass man auch dazu neigt, andere Menschen zu schnell zu verurteilen. Das ist wahrscheinlich auch ein Schutzmechanismus. Wenn jemand etwas tut, neigen wir dazu, immer schneller von Absicht auszugehen, als wenn wir es selber getan haben. Bei uns selber kennen wir ja unsere Motivation. Deshalb wissen wir, wir hatten immer gute Gründe, warum wir auch die schlimmsten Dinge getan haben, während wir bei anderen Menschen immer nur die Taten von außen sehen. Und wenn eine Person einmal was falsch gemacht hat, gehen sofort die Alarmglocken an, weil wir so haben so ein Fehlermanagement, nennt man das. Also wir achten mehr auf die Gefahren, mehr auf das, was uns passieren könnte von einer Person, die vielleicht so ein bisschen zwielichtigen Charakter hat. Und wenn man diese Einstellung sich aber klar macht und weiß, dass die wirken werden, sobald man die sozialen Medien betritt, kann man sich auch vielleicht davor ein bisschen schützen und sagen, ja, da hat jemand zwar was auf den ersten Blick Ungeheuerliches gesagt, aber ich prüfe vielleicht nochmal nach, war das ironisch gemeint, war das ein Zitat oder hat das die Person vielleicht im Suff vor 10 Jahren getwittert und bereut es jetzt und ich gebe ihr die Möglichkeit, sich dafür zu entschuldigen, bevor ich sie sozial vernichte, um meiner Peer Group zu zeigen, was für ein feiner Mensch ich bin.
Das würde aber, wie glaube ich, die meisten Lösungen auf dieses Problem auf mehr Zeit für Reflexion und Selbsthinterfragung hinauslaufen, was vielleicht nicht nur realistisch ist. Ich habe mich noch gefragt, Sie unterscheiden ja in Ihrem Buch auch verschiedene Moralkulturen, also so eine ältere archaische Autoritäts- und Ehrenkultur, wo eben die Moral an der Ehre hängt. Eine liberale, die Neuzeit oder die Moderne prägende Autonomie- und Würdekultur, die so seit der Aufklärung uns eben als demokratische Gesellschaften irgendwie begleitet und eben seit Neuestem so etwas wie eine Fürsorge- oder gar Opferkultur, wo wir eben doch stark auf diese Empathie- und Mitleidsempfindungen gehen. Und Sie sagen, in gewisser Weise ist diese neueste Form der Kultur, es ist ein bisschen unklar, wie breit die sich ausgeprägt hat, aber die ist in gewisser Weise stärker von auch zu Ungerechtigkeiten neigenden Bauchgefühlen bestimmt als zum Beispiel eine ältere Autonomiekultur. Ist das richtig?
Genau. Also das sind erstmal prototypische Zuordnungen. Kein Mensch ist eindeutig jetzt vielleicht genau einer Moralkultur zuzuordnen, aber man kann die vielleicht so prototypisch sich anschauen. Es gibt natürlich jetzt die Frage, gibt es wirklich so etwas wie eine neue Fürsorgekultur? Campbell und Manning, die Soziologen, haben den Begriff Opferkultur geprägt oder Opferrollenkultur. Die haben sich vor allem dafür interessiert, wie gehe ich mit kleinsten Verletzungen um? Und die Beobachtung, die sie hatten, ist, dass vor allen Dingen Studenten in den USA bei kleinsten Normverletzungen sofort die Autoritäten anrufen. Und sie sagen, das ist eigentlich so ähnlich, wie wenn früher die Ehre verletzt wurde. Da haben die Männer sich immer duelliert, wenn einer mal schief geguckt hat oder eine abfällige Bemerkung gemacht hat. Und heute duelliert man sich aber nicht mehr, sondern geht sofort zu den Autoritäten. Ich glaube aber, es ist ein allgemeineres Phänomen. Also es geht nicht nur um diese kleinen, ja, Verletzungen oder Normverletzungen oder kleinen Probleme, sondern es geht eher darum, wie trete ich in das Leben moralisch hinaus oder wie lebe ich mein Leben? Habe ich das Bild von mir, dass ich eine autonome Person bin, die selbstbestimmt lebt und natürlich, wenn sie angegriffen wird oder beleidigt wird, das vielleicht auch zur Polizei bringt oder zu den Gerichten bringt, aber normalerweise eine gewisse Resilienz aufbaut, weil das Leben einfach ein Leben ist, wo es Konflikte gibt. Oder sensibilisiere ich mich jetzt besonders stark für diese Verletzungen? Und auf den ersten Blick denkt man ja, sich für Verletzungen zu sensibilisieren, fürsorglich, empfindsam, empathisch zu sein, ist ja erstmal was Gutes. Die Forschung legt aber nahe, dass wir Menschen, wenn wir empathisch sind, sehr ungerecht sind. Also Empathie, Solidarität ist ja etwas Positives, aber wir sind sehr tribalistisch auch in unserer Empathie. Also wir haben Mitgefühl mit denen, die uns nahe sind, die, denen wir uns vielleicht, weil sie dieselbe Nation, Hautfarbe oder Religion haben, zuordnen, weil sie attraktiv sind oder hübsch oder klein oder süß. All diesen Gruppen ordnen wir mehr Empathie zu, wären eher bereit, ihnen zu helfen, während andere, die einfach vielleicht weiter weg sind, kulturell, weiter weg sind, moralisch weiter weg sind, auch manchmal auch physisch, weil sie einfach in einem Land leben, mit dem wir wenig zu tun haben, Jemen zum Beispiel, oder weil wir da wenig sehen, denen bringen wir dann sehr wenig Fürsorge und Solidarität entgegen. Das heißt, diesem Bauchgefühl der Fürsorge, diesem ersten Impetus, man muss doch den Armen helfen zu folgen, ist richtig, aber die Gefahr besteht dann, ungerecht zu sein. Und natürlich wird Empathie und Fürsorge auch wieder strategisch eingesetzt. Also die ganze Idee bei der Opferrollenkultur ist ja zu sagen, es geht gar nicht mehr nur darum, Minderheiten zu helfen, sondern man hat plötzlich neue Statussymbole entdeckt, dass man dafür, dass man ein Leiden hat, ein Opfer ist, moralisch aufgewertet wird. Das ist auch gut untersucht. Virtuous Victimhood-Effekt wird das genannt. Also wer Opfer wurde, vor allen Dingen von anderen Menschen, ein moralisches Opfer, wird als moralischer auch als Person gesehen unabhängig davon, wie diese Person sich jemals verhalten hat. Also man wird sozusagen aufgewertet, nicht nur dadurch, dass man Mitleid bekommt, sondern man wird auch moralisch aufgewertet. Und sobald man das merkt, dass das in einer Gruppe wichtig ist, fängt man natürlich sofort an, diese Opfermerkmale zu betonen, weil sie ja Status versprechen. Das passiert gar nicht bewusst, aber es gibt inzwischen sowas wie Opferhochstapler. Also früher, die Hochstapler wollten Status durch, dadurch, dass sie, das waren ja eher Männer, die haben dann sowas gesagt wie, ich bin Chefarzt oder ich bin adelig. Also sie wollten klassischen Status durch Besitz, durch Titel, durch Fähigkeiten. Und plötzlich gibt es jetzt aber auch sowas wie moralischen Status, dadurch, dass man vielleicht zu einer Opfergruppe gehört oder einem etwas Schlimmes passiert ist und ganze Webseiten, Fake Crime, Hoaxes dokumentieren Fälle, in denen sich Leute zu Unrecht als Opfer dargestellt haben. Wir kennen so ein paar publik gewordene Fälle. Es gab den einen, Jill Ofraim, ne, der behauptet hat, er ist angegriffen worden, musste das zurückziehen. Jussie Smollett in Amerika hat gesagt, er wurde angegriffen, das stimmte nicht. Aber es gibt auch viele andere Fälle, wo Leute zum Beispiel falsche Zuordnung sagen. Ne? Sie sagen, sie sind Juden, obwohl sie keine Juden sind. Oder Pretendians im Englischen aus Pretend Indians, also Indianer, Ureinwohner der USA. Leute, die behaupten, sie hätten Cherokee-Wurzeln, obwohl sie gar keine Cherokee sind, weil das auch mit einer gewissen Anerkennung in bestimmten Kreisen, nicht in allen Kreisen, aber in den Kreisen einhergeht.
Das wären so die etwas dunkleren oder die etwas problematischen Folgen einer Überbetonung von Empathie. Worüber ich noch nachgedacht habe, vielleicht zum Schluss, wirkliche moralische Diskussionen darüber, wie wir mit Problemen in der Welt umgehen, mit politischen Problemen, sind ja hochkomplex und selten eindeutig. Also man wird diskutieren und man wird auch abwägen müssen. Man wird verschiedene Werte gegeneinander oft auch abwägen müssen. Also klassischerweise Freiheit versus Sicherheit. Das ist sozusagen der Klassiker, den wir in der westlichen Welt ganz oft jetzt durchdekliniert haben in den letzten Jahren, sei es was die Terrorangriffe der letzten Jahrzehnte betrifft oder aber auch die Pandemie. Also das sind beides moralische Werte, aber man muss eben abwägen. Und dieses Geschäft der Abwägung, das eignet sich ja nicht so richtig zum Signalisieren von Moral. Also man kann jetzt sagen, ja, dieses Moral als Statussymbol oder auch als Waffe ist in gewisser Weise unterkomplex. Es geht an der richtigen Welt vorbei. Es löst quasi nichts, es zeigt nur, ich bin auf der richtigen Seite, was immer ich dann als die richtige Seite auffasse. Es hat aber auch tatsächlich an manchen Stellen, und das beschreiben Sie so im Ausblick Ihres Buches auch ganz schön, manchmal auch ganz komische Folgeerscheinungen, dass man eben dann, weil man Moral in dieser Eindeutigkeit versteht, durchaus auch entweder rein symbolische Handlungen macht, die gar nichts zur Weltverbesserung beitragen, zum Beispiel Jutebeutel nennen sie, oder aber, dass man dann auch Maßnahmen gegen eine wahrgenommene Ungerechtigkeit ergreift, die nicht wirklich wirksam sind. Sie kritisieren zum Beispiel Diversitätstrainings in großen Firmen. Sie sagen, die sind gar nicht so wirksam, wie man oft denkt.
Das ist die Gefahr, wenn das Signal stärker ist als das eigentliche Anliegen, nämlich gegen Diskriminierung zu kämpfen. Die Uridee bei diesen Diversitätstrainings ist ja, wir wissen nachweislich, auf der ganzen Welt werden Menschen diskriminiert aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe und so weiter. In den USA ist das jetzt sehr intensiv in den letzten 40, 50 Jahren untersucht worden. Und da, interessanterweise, haben Firmen das sehr, sehr früh, schon in den 70er Jahren, haben sehr viele große Firmen sehr früh sich darum gekümmert, dass sie Trainings oder Methoden anbieten, um die Vorurteile ihrer Belegschaft zu bekämpfen, sodass sie dann am Ende, wenn sie nicht diskriminieren, im Einstellungsprozess eine diverse Belegschaft haben. Das war die Grundidee dahinter. Weil der Wert der Diversität, der Vielfalt aber so hoch gehängt ist, gibt es natürlich wie bei allen Dingen sofort das Washing. Also es gibt auch Diversity Washing. Also Firmen stellen sich erstmal als viel diverser dar, als sie oft sind, durch ihre Webseiten. Und sie haben diese Trainings. Und das Interessante bei den Trainings ist, jetzt haben zwei Soziologen, Frank Dobbin und Alexandra Kalev, lehren beide in den USA, das untersucht, was ist in den letzten 40 Jahren nachweislich passiert durch diese Diversitätstrainings, und der Effekt ist so gut wie nicht vorhanden. Also es gibt nicht mehr Schwarze zum Beispiel in der Finanzindustrie in den letzten 30 Jahren, und der Frauenanteil hat sich zwar erhöht wie überall auf der Welt bis ungefähr vor 20 Jahren, und dann ist es aber stagniert und das Management hat sich nicht verändert. Es gibt verschiedene Faktoren dafür, aber man kann ziemlich klar sagen, die Trainings haben keinen positiven Effekt gehabt. Jetzt fragt man sich, warum machen das die Firmen denn trotzdem noch weiter? Und ein Argument oder eine Interpretation, die ich vorlege, ist die, man kann sich mit Diversitätstrainings viel besser als eben divers darstellen, weil man Fotos von den Trainings machen kann. Man kann sagen, man macht die jedes Jahr. Man hat eine Diversitätstrainerin, die typischerweise intersektionale Kategorien erfüllt, also meistens eine Frau ist, die zu einer ethnischen Minderheit gehört. Man kann das sozusagen gut präsentieren. Und in Amerika ist es noch so, die Strafzahlungen bei echten Diskriminierungsfällen fallen viel, viel höher aus, wenn man diese Trainings nicht gemacht hat. Aber den Leuten geht es nicht wirklich darum, das zu verbessern, denn sonst würden sie das ändern. Man weiß, dass Mentorenprogramme tatsächlich die Diversität in Unternehmen steigern können. Aber die werden seltener eingesetzt, weil die Mentorenprogramme irgendwie nicht so schön, kann man nicht so schön zeigen. Die laufen viel, viel länger und meistens sind das halt die buchstäblichen alten weißen Männer, die dann als Mentoren auftreten von einer jungen Frau, die zum Beispiel in die Tech-Branche kommt. Das will man nun gerade aber nicht zeigen. Das heißt, der Wunsch, das Richtige zu zeigen, überlagert dann die eigentlich evidenzbasierte, sinnvolle, hilfreiche Maßnahme, die man ergreifen könnte, weil es am Ende dann doch darum geht, wie denkt jemand bei einem flüchtigen Blick auf unsere Webseite über uns. Und das Interessante ist aber, die ganzen Untersuchungen zeigen auch, die Signale wirken leider auch. Also wenn man Experimente macht, dann sagen die Versuchspersonen, oh ja, das ist eine Firma, die wenig diskriminiert, wenn die oft genug von sich selber gesagt hat. Uns ist Gleichheit sehr wichtig. Selbst wenn in diesen Experimenten gezeigt wird, dass diese Firma diskriminiert, übersehen das die Leute eher. Oder noch ein anderes Beispiel, was ich auch sehr schön fand, vor 10 Jahren hat man ein Experiment gemacht, wo man Leute gefragt hat, Einzelpersonen in diesem Fall, warum kauft ihr euch so ein Hybridauto in den USA? Und die Mehrheit hat nicht gesagt, dass sie glauben, dass das besser für die Umwelt ist, sondern sie wollten als bessere Menschen wahrgenommen werden. Mhm. Und dann hat man in dem Versuch eine zweite Gruppe gefragt, schau mal, das ist jemand, der hat sich jetzt so ein Hybridauto gekauft, stellst den mal ein und dann hat man das verglichen mit normalen Leuten, die einen Verbrenner fahren und tatsächlich, die wurden als altruistischer, als warmherziger, als empathischer, solidarischer, progressiver und so weiter. Ich glaube sogar als emotional stabiler wahrgenommen als die Leute von den Verbrennern. Also leider funktioniert es auf beiden Seiten, das Signal funktioniert und es wird auch so verstanden und deshalb ist diese Verlockung einfach sehr groß, diese Washings nicht nur im ökologischen Bereich Greenwashing zu betreiben, sondern auch in diesem anderen moralischen Bereich Diversity-Washing.
Wir sind jetzt zuletzt also doch auch bei der marktwirtschaftlichen kapitalistischen Vereinnahmung von Begehren nach sozialer Gerechtigkeit gelandet. Ein weites Feld und Sie haben es schon ein paar Mal gesagt, evidenzbasierte empirische Studien, sie sind etwas Interessantes, wenn man über moralische Fragen nachdenkt. Danke, Philipp Hübel, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch von Philipp Hübel, es heißt Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Und erschienen ist es beim Siedler Verlag. Diese Woche ist das Grundgesetz 75 Jahre alt geworden. Glückwunsch! Und überall wird gefeiert. Ist das jetzt irgendwie schon politischer Kitsch, fragt sich die Philosophin Christine Bratu. Oder aber ist es genau das, was wir brauchen in diesen Zeiten, wenn politische Gewalt zunimmt? Ein beherztes, lautes Feiern unserer politischen Verfassung?
Wo man hinsieht, Plakate, Flyer, Werbefilmchen, die Festakte und Straßenfeste ankündigen und alle BürgerInnen aufgeregt dazu auffordern, gemeinsam das Grundgesetz zu feiern. Klar, das Grundgesetz war zum Zeitpunkt seiner Ratifizierung ein unglaublicher politischer und moralischer Fortschritt und die Einsicht, dass jeder einzelne Mensch einfach als Mensch wertvoll und schützenswert ist, ist auch heute noch im besten Sinne revolutionär. Dennoch erscheint von oben verordnete Fröhlichkeit immer ein bisschen komisch, wie amateurhaft inszeniertes politisches Theater. Bevor wir das Ganze aber zu schnell als albern abtun, sollten wir zur Kenntnis nehmen, dass gerade noch ein ganz anderes, deutlich düsteres Stück aufgeführt wird. Anfang Mai wurden in Dresden und Berlin PolitikerInnen auf offener Straße angegriffen. Die Reichsbürgergruppe, die gerade zusammen mit Herrn Reuß in Frankfurt am Main zum zweiten Mal vor Gericht steht, wollte offenbar den Bundestag stürmen, Abgeordnete erschießen, die Demokratie abschaffen. Und insgesamt ist die Zahl rechtsextremistisch motivierter Übergriffe im Jahre 2023 um 23% auf 28.945 gestiegen. Mit Abstand die größte Gruppe politisch motivierter Gewalttaten, wie man im soeben veröffentlichten Jahresbericht des Bundeskriminalamts nachlesen kann. Solche Akte politischer Gewalt sind zwar hauptsächlich genau das, also menschenverachtende Gewalt. Darüber hinaus stellen sie aber auch immer eine an die Öffentlichkeit gerichtete politische Performance dar. Die unfassbare Dreistigkeit, mit der sie erfolgen, offenbart nämlich, dass hier nicht nur Fakten geschaffen, sondern auch Normen verschoben werden sollen. Mit anderen Worten, die TäterInnen verwenden Gewalt nicht nur als politisches Mittel, sondern es geht ihnen auch darum, Gewalt als politisches Mittel zu legitimieren. Damit das funktioniert, muss das Publikum allerdings mitspielen. Die US-amerikanische Philosophin Ishani Maitra verdeutlicht dies anhand des folgenden, leider sehr realistischen Beispiels. Stellen wir uns vor, eine Frau mit Kopftuch wird in der U-Bahn von einem Fahrgast islamophob und fremdenfeindlich angepöbelt. Wenn alle Mitfahrenden zwar zusehen, aber niemand offen widerspricht, verletzt der Aggressor nicht nur die direkt Betroffene. Er beschädigt auch die geltenden Regeln des wechselseitigen Miteinanders. Laut Maitra lässt das Schweigen der Mehrheit den Übergriff also nicht nur geschehen, sondern es erklärt ihn für erlaubt. In Zeiten ansteigender politischer Gewalt braucht es also nicht nur Gesetze, die Betroffene besser schützen. Wenn wir solch schamlose Versuche, die politischen Spielregeln zu verändern, nicht durch unser Schweigen absegnen wollen, müssen wir ihnen eine unmissverständliche Absage erteilen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Im ausgepolsterten Aufnahmestudio herrscht ein anderes Klima als auf mancher deutschen Straße im Europawahlkampf. Und wenn man hört, dass die Bundesinnenministerin den Zugriff auf das Melderegister erschweren will, damit PolitikerInnen ihre Wohnadressen geheim halten und sich so besser vor Übergriffen schützen können, bekommt man eher Angst als Feierlaune. Aber gerade weil dies alles so zum Fürchten ist, sollten wir für das Grundgesetz auf die Straße gehen. Denn wo Gewalt als politisches Mittel normalisiert werden soll, werden friedliche Veranstaltungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung plötzlich zu einer Übung in wehrhafter Demokratie. Und bekanntlich soll man ja die Feste feiern, wie sie fallen.
Das sagt Christine Pratu in ihrem philosophischen Wochenkommentar. Und ich würde sagen, super, damit ist die Party eröffnet. Für heute sind wir fertig mit dem Nachdenken. Danke fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag.